Herzlich willkommen bei Time for Kalima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also wie und warum sie das tun, was sie tun.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich würde sagen, das ist auch ein ewiges Thema, denn seit ich denken kann, wird in Deutschland über das Kopftuch debattiert. Und heute habe ich einen wirklich speziellen Gast. Er ist einmal selbst kopftuchtragend, sprich es ist eine muslimische Schwester. Auf der anderen Seite ist sie auch Erzieherin, was es natürlich hervorragend trifft, sprich sie kann ihren eigenen Lebenslauf mit dem Kopftuch erzählen. Auf der anderen Seite natürlich aus der pädagogischen Wissenschaft heraus das Ganze auch beleuchten. Hiermit begrüße ich Schwester Gül aus Berlin mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Also ich würde sagen, weil wir haben ja vorab schon ein bisschen gesprochen und du meintest ja, dass du das Kopftuch bereits selbst mit jungen Jahren freiwillig aufgesetzt hast. Und meine Frage ist, wie kann man mit so jungen Jahren überhaupt eine bewusste Entscheidung treffen, dass man das Kopftuch tragen will?
Also als erwachsene Frau frage ich mich das heute auch. Ich sage auch, Mann, wie war ich in der Lage, so ganz klar für mich zu entscheiden, ich mache das jetzt. Ich wundere mich auch nicht mehr darüber, dass meine Schwestern oder auch Lehrer so verdutzt reagiert haben und auch der Meinung waren, ich werde manipuliert. Ich kann das jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen verstehen, dass man sagt, ein Kind ist nicht so weit. Aber ich kann mich noch an meine Gedanken erinnern, wie ich gedacht und gefühlt habe. Zunächst, ich bin in einer ziemlich bunten Familie aufgewachsen. Meine Mutter hatte ein Kopftuch, meine Schwester nicht. Meine Geschwister waren in Anführungsstrichen ziemlich modern. Ich hatte Freunde, die eigentlich auch kein Kopftuch getragen haben, weil ich erst 8,5 Jahre alt war, also noch keine 9. Als ich gesagt habe, ich trage jetzt ein Kopftuch, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich jetzt so weit bin, dass ich jetzt so reif bin und das probieren möchte. Ich wusste, dass das ein Bestandteil meiner Religion ist. Ich war, ja, ich sag manchmal anscheinend schon religiös geboren. Ich weiß nicht wieso. Es ist nicht nur die Erziehung der meiner Mama gewesen, weil mein Vater war da etwas lockerer. Meine Geschwister waren überhaupt nicht religiös. Ich hatte aber für mich die Religion so ungefähr ab 7 Jahren entdeckt. Also irgendein Bewusstsein dafür, dass es einen Schöpfer geben muss, war, oder ich habe auch sehr philosophische Gedanken schon als Kind gehabt. Und ich denke mal auch ein Charakterzug von mir, bisschen dickköpfig sein und einfach auch, darüber Gedanken zu machen, was möchte ich, spielt da auch eine Rolle. So, dass ich dann halt mit 8,5 gesagt habe, ich trage jetzt ein Kopftuch. Ja. Und dann begann quasi meine Reise, meine Erfahrung damit, wie mein Umfeld da auf mich reagiert hat.
Also für mich ist es natürlich sehr spannend zu wissen, wie jetzt die Umgebung auch reagiert hat. Denn ich meine, da kommt auf einmal so ein 8-jähriges Mädchen in die Schule und trägt auf einmal ein Kopftuch. Ich meine, als Erwachsener, sprich jetzt in dem Fall der Lehrer, wird sich da gedacht haben, hey, das kann sie doch niemals freiwillig getan haben. Aber wie du ja selbst auch schön erklärt hast, war es ja doch freiwillig. Nicht nur freiwillig, sondern mit einer absoluten Überzeugung sogar dahinter. Was wiederum bedeutet, dass es tatsächlich Kinder gibt, die aus freien Zügen mit absoluter Überzeugung das Tuch auch tragen. Zu diesem Thema auch nachher nochmal. Ich wollte jetzt fragen, wie haben die Lehrer explizit darauf reagiert?
Also meine ersten Versuche waren dann mit 8,5. Ich habe ein Kopftuch getragen im Alltag, in der Schule aber erstmal noch nicht. Und die ersten Reaktionen kamen von meinen Geschwistern. Die waren nicht positiv. Ich muss dazu sagen, dass meine Geschwister wesentlich älter sind. Und mich aus ihrer Sicht positiv beeinflussen wollten und mich zum richtigen Weg wieder leiten wollten, dass ich mich nicht radikalisiere. Ich hatte ein paar Tage, wo es echt schwer war, weil ich einfach es nicht verstehen konnte. Also als Kind verstehst du das alles noch nicht. Du bist noch nicht reflektiert. Du möchtest etwas umsetzen und wirst ja in eine Schublade gesteckt, die du noch gar nicht kennst und du verstehst die Welt nicht. Aber ich war standhaft. Ich habe gesagt, ich mache das. In der Schule habe ich dann in der 4. Klasse Mut gefasst und gesagt, ich setze es jetzt um. Und in der 4. Klasse hatte ich eine Lehrerin, die davon ja nicht gerade begeistert war und mir es auch nicht erlaubt hat, in ihrem Unterricht Kopftuch zu tragen. Wenn du als Kind vorm Erwachsenen stehst, da ist ein Machtverhältnis, der ist nicht auf Augenhöhe. Das ist nie auf Augenhöhe, es sei denn, der Erwachsene macht sich das bewusst und geht auf Augenhöhe. Aber wenn wir Verbote aussprechen, gibt es kein Augenhör. Und genau das, was wir heute in den Medien quasi in Diskussionen erleben, habe ich ja erlebt. Meine Lehrerin hat es mir nicht erlaubt. Die anderen Lehrer haben es erlaubt. Ich habe dann quasi bei ihr in ihren Unterrichtseinheiten mein Kopftuch abgelegt. Und da finde ich das jetzt spannend, einfach mal zu erzählen, wie habe ich mich gefühlt. Es war sehr demütigend. Ich hatte das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. Ich hatte das Gefühl, man bricht mich. Aus diesem Gefühl heraus entsteht keine Sympathie. Es entsteht schon eine Wut. Also die Lehrerin war für mich dann gegessen. Egal wie gut sie sonst war, für mich war sie dann auf einmal keine mehr, die mich ernst nimmt oder würdevoll behandelt. Und das macht sich ja auch dann auch bemerkbar im Unterricht, dass ich dann, ja, wenn ich meine Lehrerin nicht mag, dann mag ich eigentlich auch weniger mitmachen. Oder ich habe dann grundsätzlich eine Protesthaltung und das ist nicht gerade förderlich für die Bildung.
Okay, jetzt muss ich kurz mal einhaken. Es heißt ja, weil aktuell ist ja auch gerade dieses ÖVP-Parteiprogramm in Österreich veröffentlicht worden. Und da heißt es ja wirklich, dass man den Kindern das Recht gibt. Musst du mal vorstellen. Man sagt, man gibt ihnen das Recht, dass sie säkular aufwachsen. Dass sie sozusagen von irgendwelchen Ideologien, Religionen eben ferngehalten werden, dass sie damit nicht in Kontakt kommen, zumindest in einem öffentlichen Bildungsraum, hier in dem Fall die Schule. Meine Frage ist aber, wenn man doch sagt, man will die Leute, also man will die Menschen säkular erziehen, weil nichts anderes ist es ja, für mich persönlich ist der Säkularismus ja auch eine Art Ideologie. Das widerspricht sich doch. Der Staat muss doch hier neutral sein. Und was ich jetzt von dir höre, bedeutet ja eigentlich, sie brechen dich in deinem Ego, sprich, sie geben dir das Gefühl, hey, so wie du bist, wollen wir dich nicht haben, einerseits. Auf der anderen Seite sagen sie direkt, aber so wollen wir dich haben. Das hat doch dann letzten Endes nichts mehr mit diesen Freiheiten zu tun, die hier ja propagiert werden.
Nee, da liegst du nicht falsch. Und zwar folgendes. Wie es in Österreich aussieht, weiß ich nicht, aber in Deutschland laut Grundgesetz ist es so, dass die Eltern die Religion der Kinder bis zum 14. Lebensjahr bestimmen können. Ich weiß nicht, ob es Vollendung oder bis zum 14. Lebensjahr ist, bestimmen können. Da die Ausnahme zu machen und zu sagen, ey, wir haben zwar dieses Recht, aber bei der Umsetzung wollen wir es euch nicht erlauben, ist erstmal für mich paradox. Und eine Sache bedenkt man bei der ganzen Sache nicht. Okay, sagen wir mal, die Sorge nehmen wir ernst. Wir nehmen die Sorge ernst, dass die, so wie meine Geschwister damals, Angst haben, dass es eine Radikalisierung stattfinden könnte. Wir nehmen die Sorge ernst, dass es dazu führen könnte, dass es nicht freiwillig ist. Das müssen wir auch ernst nehmen. Das ist auch gut. Daran müssen wir auch arbeiten. Das können wir uns auch angucken. Aber in dem Augenblick, wo wir ein Kind nicht mehr erlauben, die eigenen Werte, die es aus der Familie mitbringt, praktizieren zu dürfen, entsteht ein ganz anderes und zwar auch ein großes Problem. Folgendes. Für die Entwicklung, für die psychische Entwicklung und auch für die Identitätsentwicklung, vor allem auch bei Migrantenkindern, ist es sehr wichtig, dass sie sich mit den Werten, die ihnen ein Zuhause gibt, auch identifizieren dürfen. Die Erwachsenen machen etwas, leben etwas vor. Die Erwachsenen, zeigen, ob sie Werte akzeptieren, ob Vielfalt in Ordnung ist, ob Vielfalt erwünscht ist. Und das spüren die Kinder. Auch wenn du es nicht thematisierst, die spüren von der Art, wie wir die Wörter benutzen, die spüren es, wie wir gucken, wie wir mit Vielfalt umgehen. Und wenn ein Kind spürt, es ist nicht in Ordnung, wie meine Mutter sich kleidet, es ist nicht in Ordnung, wie meine Mutter redet, es ist nicht in Ordnung, welche Muttersprache ich habe, dann fühlt sich dieses Kind nicht angenommen. Und zur Bildung, also zum Thema Bildung, ist es sehr wichtig, dass wir wissen müssen, wenn ein Kind sich wohlfühlt, lernt es am besten. Wenn ein Kind sich diskriminiert fühlt, dann macht es dicht. Und genau dieses Problem entsteht, wenn wir Kindern nicht mehr erlauben, es auszuprobieren. Möchten sie ein Kopftuch tragen? Wie fühlen sie sich damit? Möchten sie es nicht? Wenn wir von vornherein sagen, nee, das ist nicht gut für dich. Ich entscheide, was nicht gut für dich ist. Du probierst dich nicht aus. Dann ermöglichen wir ihnen nicht ein Selbstkonzept entwickelt. Wer bin ich? Was bin ich wert? Also dieses Selbstwertgefühl entsteht ja durch die Interaktion mit anderen, durch die Erziehung und auch in der Schule kriege ich immer wieder Feedbacks, wer bin ich, was bin ich wert? Und das ist ein Knick im Selbstwertgefühl. Wenn du merkst, das, was ich machen möchte, ist nicht gut. Das, was ich machen möchte, darf ich nicht machen. Es ist negativ. Es ist nicht gut, was meine Eltern mitbringen an Tradition, an Werten, an Sprache oder Religion. Und genau das zeigen wir ja, wenn wir dem Kind sagen, nee, 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 Kopftuch, da wartest du mal lieber. Wenn wir die Integration vorantreiben möchten, dann müssen wir bedenken, dass das Wir-Gefühl sich nicht bilden kann, wenn wir ausgrenzen. Das Wir-Gefühl bildet sich, wenn ein Kind sich wohlfühlt und es sich willkommen auch fühlt.
Schau mal, das ist aber wirklich jetzt sehr spannend, weil du redest hier von einem Wir-Gefühl. Es ist ja kein Geheimnis. Also der Islam hat ja Werte oder vertritt Werte, die eben andere Weltanschauung vielleicht nicht hat. Kann man immer noch von einem Wir sprechen?
Natürlich sprechen wir auch hier von einem Wir, sonst würde ich ja auch nicht mal versuchen, dieses Gespräch mit dir zu führen. Und ich würde nicht versuchen, dass andere, die dazuhören, merken, dass es ein Wir geben kann. Und zwar, wenn wir uns auf die Differenzen nur stürzen, dann wird es nie ein Wir-Gefühl geben, egal in welcher Gesellschaft. Nehmen wir alle Ausländer raus und nur die Deutschen bleiben hier in Deutschland. Und wir betrachten nur die Differenzen, dann gibt es auch unter den Deutschen keine Differenzen. Und ganz wichtig ist, finde ich, damals, als es ein Ost und West gab, hat man sich ewig ignoriert oder wollte es nicht wahrhaben oder beide Seiten haben sich nicht wertgeschätzt. Und dann gab es einen Leitsatz, der hieß Wandel durch Annäherung. Ne? Durch Annäherung kam dieser Wandel dann auch wirklich zustande. Durch Ernst nehmen und durch Zuhören und gucken, was möchte denn mein Gegenüber. Das ist Annäherung. Und wenn Debatten über Kopftücher über unsere Köpfe hinweggeführt werden, dann ist es keine Annäherung, dann entsteht auch kein Wir-Gefühl. Also ein Wir-Gefühl kann ich bilden, indem ich sage, ich habe ein Wir-Gefühl für meine Familie oder für meine Freunde oder für die muslimische Welt oder für meine Schule, wo ich hingehe oder für die Stadt, wo ich wohne. Ein Wir-Gefühl muss ja nicht nur einen bestimmten Aspekt beinhalten. Ich habe ein Wir-Gefühl mit meinen Geschwistern zum Beispiel, weil es meine Geschwister sind. Es ist meine Familie, da habe ich ein Wir-Gefühl in Sachen der Religion, aber dann weniger. Und genauso vielfältig können wir das halt auch auf Migranten und unterschiedlichen Religionen und auf Deutschland projizieren und sagen, natürlich entsteht auch ein Wir-Gefühl, trotz unterschiedlicher Werte, die sich nicht unbedingt beißen müssen, die können auch nebeneinander existieren.
Ja, sehr schön. Was glaubst du, ist das eigentliche Problem von denjenigen, die eben das Kopftuch nicht mögen? Einmal von normalem Volk, weil es ja offensichtlich die Kopftuchträgerinnen werden also immer mehr angegriffen und beleidigt. Man kriegt ja jeden Tag fast nahezu was mit. Und auf der anderen Seite von der Politik. Ich denke auch natürlich, die Politik hat das Ganze, die ganze De Debatte auch so aufgeheizt, dass zum Teil auch unterm Volk eben etwas ausartet. Leider. Aber was ist das eigentliche Problem? Wovor haben Sie Angst? Ist das speziell das Kopftuch oder ist dahinter etwas, sprich der Islam, weil es ist ja ein Symbol des Islams, wovor Sie Angst haben?
Meine persönliche Meinung ist, dass die große Angst darin besteht, dass Islam zum Alltag gehören wird, dass Kopftuch normal erscheinen wird, wenn wir Mädchen erlauben, damit zu studieren, zur Schule zu gehen und mitten in der Gesellschaft ihr Beruf zu praktizieren. Das wird dann normal erscheinen. Und das macht Angst, weil das halt einen Unterschied darstellt zum christlichen Glauben für viele. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist nämlich so, dass unser Gehirn in Wir und Ihr denken muss, erstmal, um sich zu schützen, um die Welt zu verstehen. Das ist schon erstmal normal. Dann braucht es ein Reflexionsvermögen, um zu gucken, ist das, was ich als Ihr sehe, ist das wirklich eine Gefahr für mich? Erst durch die Reflexion kann ich dann merken, ja, ist es eine Gefahr oder ist es keine Gefahr? Und bei der Reflexionsarbeit muss aber auch eine Annäherung und auch der Kontakt hergestellt sein. Das bedeutet, wenn ich Muslime nur über Medien kennenlerne, dann kann ich meine Angst nicht besiegen. Wenn die Muslime nur unter sich bleiben, dann ist der Kontakt auch nicht da. Dann kann es keine Annäherung geben. Und ohne Annäherung bleiben wir immer die, man fürchtet, weil es einfach anders aussieht. Es riecht nach Gefahr. Ich muss dazu sagen, da müssen wir vielleicht aber auch hier jetzt deutsch oder europäisch in Schutz nehmen und sagen, so tickt die Menschheit überall auf der Welt. Immer wenn neue Werte dazukommen, immer wenn Fremde dazukommen, hat man selbst erstmal eine Hab-Acht-Stellung. Bis man sich angenähert hat, dauert es meistens Generationen. Und das ist normal und diese Zeit müssen wir hier auch in Deutschland uns geben.
Jetzt hätte ich eine persönliche Frage. Von Kindheit an hast du auch gemerkt, dass das Kopftuch unerwünscht ist. Trägt man dann als eine Tuchträgerin permanent im Unterbewusstsein so ein Gefühl, so ungefähr, hey, eigentlich bin ich hier total verkehrt?
Manchmal. Also manchmal, es kommt auf die Situation an. Ich bin eine gebürtige Berlinerin und in Berlin war das vor 20 Jahren wirklich kaum möglich, dass mich jemand anspricht und sagt, ey, kennst du diese Frage? Man ging davon aus, dass ich kein Deutsch kann. Man hätte mich nicht angesprochen, genauso andere Tuchträgerinnen auch nicht. Heute ist das in Berlin aber ganz normal. Man hat mitgekriegt, dass wir Deutsch können. Man hat mitgekriegt, dass man mit uns sich unterhalten kann. Ich habe dieses Gefühl hier in Berlin nicht mehr. Ich habe wirklich hier das Gefühl, dass es meine Heimatstadt ist. Ich habe aber auch Erfahrungen in anderen Städten gemacht. Und ja, wenn du ununterbrochen oder permanent komischen Blicken oder Kommentaren ausgesetzt wirst, dann hast du auch das Gefühl, ich bin hier falsch am Platz. Egal wie selbstbewusst du bist, es nervt einfach.
Das beeinflusst dich doch mit Sicherheit auch in deiner Entwicklung, selbst wenn du kein Kind bist, weil ich kann mir gut vorstellen, so ungefähr, hey, wenn ich mit einer Grundeinstellung durch die Welt gehe, mit, hey, ich gehöre ja gar nicht hin, dann ist man ja gar nicht richtig anwesend. Das spricht, man hat gar keine Motivation zur Arbeit oder zur Ausbildung, weil man so oder so keinen Sinn dahinter sieht. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also ich denke mal, das ist charakterabhängig, bei manchen genau auch der Fall. Bei mir vielleicht weniger, weil ich trotz Unterschiede in der religiösen Prägung, sage ich mal, in einer liebevollen Familie aufgewachsen ist, wo ich auch meinen Kampf ja zu Ende kämpfen und gewinnen durfte. Das prägt ja auch, ne? Das heißt, ich habe mein Kopftuch nicht abgelegt. Und wenn man so ähnlich tickt wie ich, dann widmet man sich dann positiven Aspekten des Lebens, positiven Menschen. Ich habe deutsche Freunde, denen ist es egal, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht. Mit denen spreche ich über alles Mögliche, wie auch mit meinen Freunden, die ein Kopftuch tragen. Aber wenn man die charakterliche Stärke nicht besitzt, dann kann es dazu führen, dass man sich zurückzieht. Dann kann es dazu führen, dass man sich nicht mehr traut, sich zu bewerben, vorzusprechen oder zu sprechen. Oder zum Beispiel muss in meiner Familie ist es so, dass mein Ehemann mit mir in bestimmte Regionen hier in Deutschland nicht mehr Urlaub machen möchte, weil die Ausgrenzung dafür sorgt, dass wir unseren Urlaub nicht mehr genießen, sondern permanent unter Stress stehen, weil die Leute wirklich sehr heftig reagieren können. Was mache ich dann? Dann gucke ich, nächstes Mal fahre ich dann nicht dahin, sondern suche mir ein anderes Ziel als Urlaubsort aus.
Gab es auch Schwestern, sage ich mal, die diesen Kampf, wie du es ja bezeichnest, verloren haben? Sprich, sie haben das Kopftuch abgelegt, weil der Druck einfach zu hoch war?
Jetzt muss ich mal überlegen. Ich kenne eigentlich keine. Ich kenne weder Frauen, die gezwungen wurden, das Kopftuch anzulegen, noch Frauen, die sich gezwungen gefühlt haben, das Kopftuch abzulegen. Vereinzelt, einzelne kenne ich. Da war nicht der gesellschaftliche Druck ausschlaggebend, sondern der Ehemann hat dann quasi gedroht, sich scheiden zu lassen, wenn sie ihr Kopftuch nicht ablegt. Also genau das Gegenstück, was man eigentlich in den Medien vielleicht eher hört, ist mir bekannt. Ich kenne aber auch selbst keine, die vom Ehemann gezwungen wurde, Kopftuch zu tragen oder von den Eltern. Ich kenne diese Geschichten wirklich nur aus den Medien selber und ich denke mal, ich habe ein sehr großes Umfeld, habe es nicht erlebt. Aber die Verzweiflung kriegen wir immer wieder mit, ja? Ich habe, wenn ich die Unterhaltung jetzt mal Revue passieren lasse, dann ähnliche Erfahrungen, wie ich sie mache, machen auch meine Freunde.
Als Mann kann man da auch wirklich nicht viel mitreden, weil, wie denn auch, wir haben die Erfahrung nicht gemacht. Da ich gerade die Männer auch erwähne, wie ist es eigentlich von der Frauenseite? Ist es eigentlich erwünscht oder unerwünscht, dass Männer sich auch in diesem Thema eben oder mit diesem Thema auseinandersetzen, auch wenn es jetzt zum Beispiel die Verteidigung dessen ist? Weil letzten Endes ist ja ein islamisches Gebot. Das heißt, ein Muslim fühlt sich natürlich auch verpflichtet, irgendwo für die Schwestern einzuspringen. Aber ich habe auch mittlerweile gehört, dass viele Schwestern sagen, nein, hört auf, wir wollen über unser Tuch sprechen. Und wenn die Männer es tun, ihr könnt euch da so oder so nicht hineinversetzen. Darum die Frage an dich, ist sowas eher fördernd oder eher ablehnend zu betrachten von eurer Sicht?
Da fragst du die Falsche, weil ich tendenziell nie jemanden vorschreiben wollen würde, wo er sich einmischen soll oder nicht. Und es gibt auch keine Einheitsmuslime, also wir ticken nicht alle gleich. Das bedeutet, die eine wird dann eine feministischere Ader haben und sagen, ich mache meine Sache selbst. Die andere wird sich freuen, wenn sie unterstützt wird. Und da gibt es keinen goldenen Mittelweg. Ich denke mal, wenn jemand sich da wirklich solidarisch zeigen möchte und sagen möchte, ey, was macht ihr da? Dann soll er das auch tun. Wieso nicht?
Da wir gerade auch von der Unterstützung sprechen, von den muslimischen Männern, hast du vielleicht von dieser Rede von Martha Bismann in Österreich mitbekommen, als sie sich selbst ein Tuch auferlegt hat und in ihrem Bundestag für die Muslime, für die kopftuchtragenden Muslime eine packende Rede gehalten hat?
Ich finde, es ist notwendig, dass nicht nur Frauen, die ein Kopftuch tragen, uns verstehen, sondern auch Frauen, die keins tragen oder auch die nicht muslimisch sind. Das ist genau das, wo wir doch eigentlich hinwollen, dass wir nebeneinander, miteinander existieren können und es quasi annehmen und akzeptieren können, dass wir unterschiedlich sind, dass wir auch sagen, das ist in Ordnung. Und dazu gehört es natürlich, dass Frauen sich mit uns solidarisieren, die eigentlich gar nicht davon betroffen sind.
Das finde ich sehr gut auch gesagt, weil ich sage es auch immer wieder, der Staat muss Neutralität bewahren und erst dann kann ein Volk harmonisch untereinander leben. Denn wenn einer Muslim sein will, dann ist es seine private Angelegenheit. Und wenn jemand ein Kopftuch tragen will oder es nicht tut, dann ist es auch seine private Angelegenheit. Und in dieser privaten Angelegenheit sind auch die Werte, das heißt, was ich für richtig empfinde oder eben nicht, das ist meine Weltanschauung und die ist mir auch vom Grundgesetz her auch gestattet. Und deswegen verstehe ich nicht, dass sich Politiker mit diesem Thema beschäftigen. Gleich mal die Frage an dich, was die politischen Debatten betrifft. Wie empfindest du das als eine tuchtragende muslimische Schwester, wenn die Politik sich dafür einsetzt, dass das Kopftuch sogar bei Kindergärten, mittlerweile auch Volksschulen oder bis gar 14 Jahren in Österreich verboten wird und es mittlerweile auch Debatten gibt von Serap Güler, Integrationsbeauftragte in NRW, die diesen Vorstoß auch einbringen möchte.
Ich kann es generell nicht begrüßen, wenn Leute über etwas entscheiden sollen, ohne die Betroffenen zu berücksichtigen. Ich kann es nicht begrüßen, wenn es ums Kopftuch geht und auch bei anderen Themen nicht. Das heißt, wenn über mein Kopftuch, über meinen Kopf hinweg entschieden wird, ohne dass ich ein Mitspracherecht habe, ohne dass ich mich erklären kann, das ist eine Ungerechtigkeit, die ich so nicht hinnehmen möchte. Und die bedenken eine Sache nicht. Dadurch entsteht doch gerade das, was sie verhindern wollen. Eine Art Protesthaltung, die dann bei den Jugendlichen quasi sie begleitet, eine Art rebellische Haltung, vielleicht zu sagen, ich mache es trotzdem erst recht. Und das fördert nicht das Wir-Gefühl, das fördert nicht die Integration. Das trennt und sorgt dafür, dass eventuell die Jugendlichen, die vielleicht gerne ein Kopftuch getragen hätten, später das erst recht machen würden. In der Pubertät, das ist ja das Alter, worüber wir reden, ist es nämlich sehr wichtig, dass man experimentiert und guckt, wer bin ich. Und dazu, da sind ja die muslimischen Frauen ja nicht ausgeschlossen. Ein muslimisches Mädchen muss ja auch in ihrer Entwicklung erstmal gucken, wo will ich denn hin? Ein muslimischer Junge, der vielleicht negativ auffällt, muss ja nicht unbedingt auffallen, weil der Islam dazu gesorgt hat, dass er unerzogen ist oder die Mutter versagt hat. In der Pubertät spielen so viele Fakten eine Rolle. Und dazu sagen, alles ist in Ordnung, du kannst in allen Bereichen experimentieren und gucken, wer du bist, was du machen möchtest, du kannst austoben. Aber wenn es um deine Kleidung geht, da erlauben wir das nicht. Ich sehe da überhaupt keinen, also wenn man ganzheitlich und pädagogisch daran geht, sage ich, die Leute, die jetzt diesen Ansatz pflegen, denken nicht ganzheitlich.
Mir erscheint es so, dass da die Pädagogik gar keine Rolle spielt, denn wenn man solche Vorstöße macht, hat es ja im Prinzip eigentlich nur ein Ziel und das heißt, wir wollen das allgemeine Bild in der Gesellschaft eben, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie gegen den Islam arbeiten, aber vielleicht, dass sie sagen, wir wollen es einheitlich machen und in Deutschland ist nun mal das Kopftuch nicht gang und gäbe, deswegen wollen wir keine Kopftuchträgerinnen. Würdest du dann sagen auch, dass sie bewusst sagen, wenn man den Kindern das Kopftuch verbietet, dass man eigentlich ihnen damit auch die Möglichkeit, es später vielleicht anzuziehen, direkt wegnimmt.
Ich vermute, dass es so gewünscht, aber so funktioniert das nicht. Weil, gucken wir uns doch geschichtlich auf der Welt die Entwicklung an, wo es ein Verbot gab und hat sich quasi die Entwicklung der Jugendlichen in die andere Richtung dann wirklich auch gezeigt. Ne? Wenn wir, das wird jetzt sehr politisch, wenn wir gucken, wie viele Atheisten jetzt im Iran sind, nachdem es ja so eine strikte quasi Unterdrückung dort gibt, dann ist es nicht verwunderlich, nachdem es in der Türkei genau so eine Entwicklung gab, dass man die Türkei zwangsmodernisiert hat. Koran war nicht erwünscht, auch arabische Gebetsrufe waren nicht erwünscht. Eine Modernisierung fand statt. Was ist dann passiert? Wie viele religiöse Menschen gibt es heute? Es ist dann wieder ins andere Extrem gekippt. Also falls sich die Politik erhofft, dass dadurch, dass man quasi etwas verbietet, das dann auch wirklich aus der Welt geschaffen ist, da irren sie sich. Und mir stellt sich aber jetzt die Frage, sind wir verdammt nochmal wirklich so gefährlich? Sind wir so gefährlich, dass man ja, die Jugendlichen und Kinder davor bewahren muss, so zu sein wie wir, ist ja erschreckend, dass man uns überhaupt nicht kennenlernen möchte, dass man quasi ein Bekleidungsstück, mehr ist ein Kopftuch nicht, von einem Quadratmeter so als eine Gefahr sieht und sagt, nee, 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 das bitte nicht. Aber eigentlich ist die Gefahr, egal bei wem, egal wo auf der Welt, wenn dann in den Köpfen. Das heißt, mein Kopftuch versteckt meine Gedanken nicht, sie triggert sie aber auch nicht. Es macht zwar erkenntlich, dass ich eine Muslima bin, aber wenn ich charakterlich zur Gewalt neige, wenn ich charakterlich zur Radikalisierung neige, dann ist das Tragen oder Nichttragen des Kopftuches überhaupt nicht ausschlaggebend.
Das Kopftuch ist ja mittlerweile auch ein Symbol oder sagen wir mal ein politisches Symbol, sagen Sie. Und seit Serap Güler und Cem Özdemir ist es ja mittlerweile ein Sexsymbol. Sie sagen, es sexualisiert das Mädchen. Ich meine, die Fantasien haben ja gar kein Ende, wenn es ums Kopftuch geht. Sie versuchen ja alles, um dies eben das Ablegen zu erzwingen. Ich denke hier aber, dass sie eher von dem, was dahinter steckt, Angst haben. Und da, das Problem liegt bei uns auch Muslimen. Wir haben nie den Islam wirklich den Menschen hier auch näher gebracht. Wir haben wirklich einiges verpennt. Im Umkehrschluss haben wir dann diejenigen über den Islam sprechen lassen, die eben gar keine Ahnung haben, sich davon eigentlich nur was erhofft haben, die davon profitiert haben. Und mittlerweile gibt es ja Islamexperten, die gar keine Ahnung von Islam haben. Aber worauf will ich hinaus? Ich möchte da hinaus, dass sie den Islam gleichsetzen mit der Scharia. Sie sagen, diejenigen, der den Islam auslebt, inklusive seiner äußerlichen Erscheinung, impliziert eigentlich für sie automatisch, dass er die Scharia nicht nur für gut heißt, sondern dass er sie sogar letzten Endes irgendwann mal in Deutschland implementieren möchte. Wenn es nicht mit Gewalt geht, dann zumindest mit. Da gibt es ja auch so Sprüche wie Geburten-Dschihad und Volksaustausch wird bei diesen Identitären auch gesprochen. Ich denke, dass das mehr in diese Richtung geht. Das heißt, dass sie sagen, hier entsteht eine Entwicklung, die uns so gar nicht gefällt. Und dann kommen sie natürlich mit extremen Beispielen, die sagen dann, ja, wollt ihr auch alle anderen Kopftücher tragen müssen, weil sie ja denken, wenn die Scharia herrscht, wird dann jede Frau unabhängig, ob sie will oder nicht. Ich denke, dass es in diese Richtung geht. Jedoch vergessen sie eine Sache. Die vergessen eine Sache, dass die Scharia nicht jede Frau, falls es eine Scharia geben würde, irgendwann mal irgendwo hier in Europa, sei mal dahingestellt, das ist ja auch gar keine Absicht von keinem einzigen Muslim übrigens. Also ich beschäftige mich mit dem Thema ja wirklich ausführlich. Was ich sagen will, ist, dass selbst in der Scharia nur die Frau selbst, die muslimische Frau, die Pflicht hat, ein Kopftuch anzuziehen und keine nicht-muslimische Frau. Das wissen halt viele leider nicht. Oder auch Alkoholkonsum oder viele andere Sachen. Oder die Religionsfreiheit ist unter der Scharia auch gestattet. Das Problem ist, dass wir unsere Religion den Menschen nicht näher gebracht haben. Und dann irgendwann mal jemand kam, der dann über uns gesprochen hat. Und wir befinden uns leider in so einer Phase, wo wir uns ja, in die Ecke gedrängt fühlen, auch Angst haben, darüber zu sprechen. Und ich denke, dass die Lösung ist, dass wir erstens mal unsere Religion selbst lernen, zweitens dann wirklich mit Selbstbewusstsein diese auch nach außen tragen, weil wir haben da nichts zu verstecken. Das Grundgesetz gibt uns das Recht, wir dürfen es ausleben.
Also du hast da sehr gute Punkte angesprochen. Genau eins müssen sich die Leute, die Angst vor dieser Erscheinung einer Frau mit einem Kopftuch haben, eigentlich wirklich klar machen, dass der Ist-Zustand, du siehst eine Frau, die trägt ein Kopftuch, noch nicht über die Beweggründe etwas aussagt. Und meistens interpretieren sie Beweggründe rein und haben über diese Angst. Das heißt, ich habe mir auch schon angehört, dass ich ein Kopftuch trage, weil ich mich als frommer halte und anderen zeigen möchte, dass ich frommer bin als sie. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann wirklich verzweifelt sein soll oder lachen soll, weil weswegen ich ein Kopftuch trage, kann ja quasi nur ich wissen. Und wenn Sie eine Frau sehen, die ein Kopftuch trägt, dann können Sie natürlich herumspinnen und überlegen, wieso trägt sie eins? Wurde sie gezwungen? Macht sie es aus dem Modebewusstsein heraus? Ist sie eventuell religiös? Ist sie vielleicht traditionell geprägt? Möchte sie mir damit vermitteln, wie blöd ich bin? Möchte sie mir damit vermitteln, wie toll sie ist? Natürlich kann man sich solche Gedanken machen. Aber dann zu sagen, nee, das ist die Antwort, da ist die Gefahr. Weil die Antwort kann nur die Person haben, die davon betroffen ist. Das heißt, in dem Augenblick müsste man mich fragen, wieso trägst du ein Kopftuch? Und dann gehe ich aber auch davon aus, dass man dann mir auch glaubt, wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass es ein Bekleidungsschrift ist in der islamischen Kleiderordnung. Und dann wird das aber auch harmloser. Wenn ich sage, ey, ich möchte damit nicht zeigen, dass ich die Grundwerte hier nicht akzeptiere oder Grundgesetz nicht akzeptiere. Ich möchte damit nicht zeigen, dass ich die Scharia einführen möchte. Ich möchte damit nicht zeigen, dass ich ein Problem damit habe, dass du die Haare zeigst, sondern ich möchte damit nur zeigen, ich kleide mich nach der islamischen Kleiderordnung. Dann ist es doch wirklich wieder entspannter, wenn man mir das glaubt und nicht unbedingt hinterfragt, dass ich böse Absichten habe. Und dann kann man eine Basis haben und sagen, okay, wieso möchtest du denn die islamische Kleiderordnung für dich praktizieren? Und das finde ich eben schwierig, dass man mir, beziehungsweise Frauen, die ein Kopftuch tragen, Absichten unterstellt, sei es das politische Islam repräsentieren wollen, Kopftuch als ein politisches Symbol sehen wollen, da, und mir dann überhaupt nicht mehr die Möglichkeit geben, dass ich sagen kann, ich habe doch nichts mit der Politik am Hut. Das ist kein politisches Symbol. Aus meiner Sicht ist es nicht mal ein islamisches Symbol, weil die islamische Bekleidung für die Frau ist nicht nur ein Kopftuch, dazu gibt ja viel mehr. Und Kopftuch ist nur ein Bestandteil davon.
Ja, sehr schön. Also, Mashallah, sage ich da. Das ist ja genau der Punkt, was ich ja seit Jahren schon sage. Man spricht nie mit Muslimen selbst und in dem Fall hier mit Muslimas. Und wen lässt man sprechen? Die sogenannten Islamexperten. Die sprechen, was wir angeblich in unseren Herzen verbergen und welche Absichten wir haben. Und das finde ich wirklich als eine ganz große Gefahr. Wir haben wirklich hier ein Riesenproblem, dass die meisten Leute, die ein Problem haben mit dem Kopftuch, die ein Problem haben mit dem Islam, es muss ja von irgendwo herkommen. Sprich, warum mögen sie diese Religion nicht? Warum mögen sie die Muslime nicht, inklusive ihrer Praktiken? Und diese Ursache ist meistens begründet auf Unwissenheit. Das heißt, wir müssen die Leute nicht anfeinden, wenn sie Angst vom Islam haben, weil nach der Angst entsteht meistens der Hass. Und dann sieht man den ganzen Hate Speech in Social Media. Deswegen handhabe ich es so, dass ich auf Hass nicht mit Hass antworte. Und eine Islamophobie ist für mich genau das. Man hat die Menschen in diese Richtung hin erzogen, bewusst oder unbewusst, dass sie Angst haben von dieser Religion. Das wird da richtig dämonisiert. Und Ängste besiegt man bekanntlich, indem man auf sie zugeht. Das heißt, diese Leute, die noch irgendwo sagen, hey, stimmt das alles so? Die sollen auf die Muslime zugehen und mit ihnen sprechen. Ich stehe auch gerne zur Verfügung. Wir haben es jetzt hier hervorragend von der Schwester Gül gehört. Das Kopftuch ist kein politisches Symbol. Sie trägt es nicht, um irgendjemanden zu provozieren. Sie trägt es nicht, um ihre Überheblichkeit zum Ausdruck zu bringen. Sie hält sich für nichts Besseres. Das heißt, wir sind ganz normale Menschen. Was wünschst du dir von Menschen im privaten Bereich jetzt? Meine Frau selbst trägt ja ein Kopftuch. Sie sagte mir einmal, dass im Kindergarten die Erzieherin sie fragte, ob ihre eigenen Kinder sie ohne Kopftuch sehen dürfen. Ich war natürlich total entsetzt. Das ist ja Unwissenheit auf dem höchsten Niveau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du auch mit einer ganzen Menge Fragen konfrontiert wirst. Kannst du auch gerne ein paar erwähnen. Wie wirkt es auf dich oder was ist eher fördernd, was nicht? Was sollten die Menschen tun, was eben nicht?
Das betrifft, glaube ich, alle Frauen, die ein Kopftuch tragen und teilweise offen damit umgehen und auch Gespräche sind, dann, dass irgendwann Fragen kommen, die uns ja mittlerweile nerven, weil sie ständig kommen. Ne? Das ist dann solche Fragen wie: Schläfst du mit einem Kopftuch, duschst du mit einem Kopftuch, das darf dein Mann dich ohne Kopftuch sehen, darf dein Papa dich ohne Kopftuch sehen? Ja, nicht jeder muss sich damit befassen. Also diese Unwissenheit, die schreckt mich eigentlich nicht ab, weil ich denke, okay, jetzt ist da eine Neugierde da und ich versuche, diese Neugierde zu stillen, indem ich sie beantworte. Ja, aber wenn sie halt zu oft vorkommen, dann ist man irgendwann genervt. Aber das nehme ich auch nicht persönlich, die Leute sollen es auch nicht persönlich nehmen. Man wird einfach sehr oft damit konfrontiert, ist dann genervt. Was die einfach nur bedenken sollen, ist, es ist egal, ob jemand ein Kopftuch trägt oder nicht. Wenn man in eine Interaktion geht, dann muss man ja gucken, ne, wie entwickelt sich unser Gespräch, welche Fragen darf ich stellen, welche Fragen darf ich nicht stellen. Und ich habe das Gefühl, wenn eine Muslima sich offen zeigt, da kommen Fragen, die man einer Frau ohne Kopftuch nicht so schnell stellen würde. Das geht in die Richtung wie, dass man nach 15 Minuten bei einem Smalltalk, die ganz gechillt abläuft, fragt: Ah, ich wollte dich nochmal fragen, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Wurdest du gezwungen zu heiraten? Wenn ich gezwungen wäre zu heiraten, dann wäre das für mich ein Trauma und dann würde ich das damit weder in einem Smalltalk konfrontiert werden wollen, noch würde ich das einer fremden Person erzählen wollen. Nun wurde ich nicht gezwungen und kann darüber stehen, kann lachen und je nachdem, wer sie mir gestellt hat, auch Antworten geben. Manchmal sage ich, ja, ich habe ihn gezwungen. Manchmal sage ich, sag mal, sehe ich so aus, als würde man mich zu irgendwas zwingen können. Und diese Erfahrung machen wir sehr oft. Ich wurde auch schon in der U-Bahn in einem Smalltalk dann über solche Sachen ausgefragt. Erstmal mache ich diese Gespräche nicht, weil ich sehr, ja, sag ich mal, darauf aus bin, mit fremden Leuten in der U-Bahn zu reden, sondern weil ich denke, okay, die haben jetzt eine gefunden, wo sie ihre Fragen stellen können. Ich traue mich auch darüber zu reden. Dann mache ich das. Dann kommen aber auch mal solche Sätze wie: Ah, sie sind ja so schön offen. Andere reagieren nicht so. Und da finde ich, andere müssen auch nicht so reagieren. Das heißt, eine Frau, die ein Kopftuch trägt, hat doch nicht sofort die Pflicht, mit allen Menschen, die mit ihr reden wollen, auch Gespräche zu führen. Sie darf doch genauso introvertiert sein. Sie darf doch genauso schüchtern sein. Sie darf genauso Kopfschmerzen haben und einen schlechten Tag haben. Oder mal Streit gehabt haben, so dass sie überhaupt nicht angequatscht werden möchte. Und das ist legitim, wenn eine Frau sich da nicht öffnen will. Und da gleich zu sagen, ja, die sind ja alle so schüchtern oder so ernst, man darf die nicht anquatschen. Ich habe sie einmal probiert und hat nicht funktioniert. Achtung, Achtung, ja? Das ist eine charakterliche Angelegenheit, ob man sich das traut oder nicht.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar. Ich meine, man trägt ein Kopftuch, die denken sich gleich, okay, sie atmet die Religion, sie repräsentiert sie. Deswegen jede einzelne Geste wird da hinein interpretiert. Die Muslime sind so oder so. Ach, das ist schon wirklich schwer. Ich muss wirklich sagen, Respekt. Ich ziehe meinen Hut vor Frauen, die ein Kopftuch tragen. Natürlich aus eigener Überzeugung. Ich kann wirklich nur sagen, Masha'Allah. Jetzt die andere Frage, wie reagiert eine tuchtragende Muslima, wenn sie Tag ein, Tag aus, falls sie es natürlich mitbekommt, von den Politikern immer irgendwie die Debatte mitbekommt. Kopftuch hin, Kopftuch her.
Manchmal schmunzle ich und denke, oh, die haben wahrscheinlich wieder Themen zu verbergen, sodass wir wieder in der Tagesordnung sind. Manchmal kommt eine Frustration, dass ich sage, ey, das kann doch nicht sein, dass man immer noch über das Gleiche redet und immer noch keine Frau mit Kopftuch da zu Wort kommt. Es ist unterschiedlich. Manchmal ist auch eine Resignation da. Das ist ja jetzt ja kein neues Thema. Seit Jahrzehnten begleitet uns das ja teilweise. Es gibt auch Momente oder Phasen, wo ich dann einfach keine sozialen Medien mehr konsumiere, wo ich mir keine Nachrichten mehr durchlese, weil es einfach zu frustrierend ist. Weil ich dann sage, ich mache jetzt dicht, das geht nicht, ich möchte nach wie vor mich hier wohlfühlen. Und das klappt draußen ja sehr gut, in Berlin vor allem. In dem Augenblick, wo ich mir die Nachrichten durchlese, klappt es nicht mehr. Da denke ich, oh mein Gott, das wird aber jetzt langsam gefährlich für uns. Höre ich auf, da zu achten und da solche Schlagzeilen zu lesen, dann fühle ich mich wieder wohler. Es kommt und geht. Auf jeden Fall ist es sehr nervig.
Was war eigentlich so das Schlimmste, was du je erlebt hast draußen in Bezug auf das Kopftuch?
Das Schlimmste war, als meine Tochter 10 Monate alt war und ich in der U-Bahn sie umziehen wollte, weil es geregnet hat und sie nass war. Und dann wurde ich von 2 Männern angemacht. Diese Hilflosigkeit, weil ich ja meine Tochter bei mir habe. Das heißt, ich bin der Situation teilweise geliefert. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber ich kann auch nicht abhauen. Ich kann mich nicht wehren. Ich habe meine kleine Tochter da. Es gab eine heftige Diskussion und ich glaube auch, dass die Situation mich gerettet hat, dass ich einfach keine Angst gezeigt habe und dann auch wirklich gegensteuern konnte. Und wenn ich selber mitkriege, dass Frauen angemacht werden neben ihren Kindern, dann werde ich auch sehr, sehr hässlich. Also ich greife da sofort ein und gehe auch dazwischen. Vor den Augen der Kinder das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ich glaube auch, ich finde es als sehr feige. Jeder, der direkt Frauen anmacht und sich stark fühlt als Mann, ist in meinen Augen feige. Denn ich glaube, Kämpfe sollten, wenn man quasi gucken möchte, wie gut man ist oder nicht, auf Augenhöhe geführt werden. Und ein Mann kann sich gerne für die Diskriminierung einen Mann aussuchen. Aber wenn ein Mann sich für die Diskriminierung eine Frau oder ein Mädchen mit Kopftuch, die 14 Jahre alt ist, aussucht, dann zeigt es für mich, dass er einfach einen Minderwertigkeitskomplex hat und sich die Schwächeren aussucht. Und genauso ungefähr empfinde ich manchmal auch die Politik, dass ich sage, erst war Thema Frauen mit Kopftuch, dann hat man das irgendwie nicht geschafft, jetzt ist es Mädchen und Kinder mit Kopftuch. Also wieso reden Sie nicht über Männer, die Bart tragen, über muslimische Männer mit Bart? Also wieso greifen die, also wieso werden die nicht zum Thema? Wieso sagen die nicht, ja, in der Grundschule oder gibt es noch kein Bart, aber in der Oberschule möchten wir diese islamischen Bartwuchs nicht haben. Jetzt wird man sagen, gibt es ein islamisches Bartwuchs? Ja, alle Männer haben Bart. Also kann man die Kurve so schön kriegen. Und da finde ich auch, die suchen sich genau die raus, wo sie sagen, wir wollen euch von der Unterdrückung befreien und wollen euch selbst unterdrücken, indem wir sagen, was ihr anziehen dürft und was nicht. Aus meiner Sicht ist es wirklich Mittelalter. Damals durften die Bauern nicht sich so kleiden, wie die Adligen sich gekleidet haben. Und die Vielfalt heute in der Postmoderne sollte eigentlich ermöglichen, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, ob er den Werten des Feminismus irgendwie sich richtet, Emanzipation sich richtet oder sagt, ja, Grundgesetz und nichts anderes oder sagt, ich bin religiös, ich achte dann die religiösen Gebote. Diese Vielfalt sollte in dem Bewusstsein, die wir heute haben, möglich sein. Und diese Vielfalt, die ist in Deutschland eigentlich ja auch vorhanden. Nehmen wir mal, gucken wir mal, was ist Diversität in der Pädagogik? In der Pädagogik ist die Diversität die Vielfalt von sprachlicher Hinsicht, die Vielfalt in der religiösen Hinsicht, im sozialen Status. Und der Weg ist nicht, dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass sich niemand ausgrenzt, indem wir die Vielfalt wegschaffen, sondern der Weg ist so, dass wir als Erzieher sagen, wir geben den Kindern das Gefühl, dass sie alle willkommen sind mit ihren Unterschieden. Und wenn man dieses quasi als Bildungspaket in den Kitas durchsetzt und in den Schulen durchsetzt, aber sagt, das trifft nur auf Kopftuch nicht zu, dann ist da eine Doppelmoral.
Ja, wir kommen ja immer wieder auf diesen Punkt, dass anscheinend der Islam selbst das Problem ist und nicht die Kleidung an sich. Denn in Österreich zum Beispiel ist ja auch explizit vom Kopftuch die Rede, vom islamischen Kopftuch und nicht von der Kippa oder ähnlichem. Glaubst du, dass sich das Thema jemals beruhigen wird?
Ja, ob die Lage sich entschärfen wird, definitiv. Und zwar, Muslime sind noch nicht so lange hier in Deutschland oder in Europa. Und Folgendes, in der Identitätsentwicklung der Migrantenkindern sind 3 Stufen festgestellt worden. Diese Untersuchungen sind ja auch neu. Mittlerweile gibt es Arbeiten dazu. Die erste Stufe beinhaltet, dass man sich zurückzieht in die eigenen Werte, um eine stabile Persönlichkeit zu bilden. Das heißt, es ist sehr wichtig für ein Kind, dass es sich wohlfühlt in einem Wertesystem, egal welches. Zweite Stufe ist, dass das Kind ja, sich traut, in der Umgebungskultur zu forschen und zu gucken, was gibt es da eigentlich, was noch anders ist. Dritte Stufe ist die Symbiose, dass man dann sagt, ey, die Umgebung ist gar nicht so verkehrt und ich mache eine Mischung draus. Und genau diese Mischung, würde ich sagen, entsteht zum Beispiel bei mir. Und so eine Mischung dauert aber Generationen. Manchmal dauert es Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und das bedeutet aber, dass die erste Generation noch nicht in der Lage war, Zeit zu haben, diese Symbiose zu erstellen. Und die zweite Generation, die Kinder der Migranten, eine ganz andere Voraussetzung hatten. Die hatten auch ein ganz anderes Gefühl. Also ich gehöre zu der zweiten Generation. Ich bin quasi, gehöre zu den Kindern der Eltern mit Migration. Und ich habe ja ein ganz anderes Gefühl für Deutschland. Und meine Kinder werden ein ganz anderes Gefühl für Deutschland haben. Das bedeutet, für meine Eltern war das ganz klar, sie sind Türken, sie sind hier nur Gast, sie gehen wieder zurück, hat nicht funktioniert. Und wie war das bei uns? Für uns war auch klar, wir sind Türken, aber wir leben hier, es ist irgendwie unsere Heimat, irgendwie auch nicht. Und wenn man die dritte Generation sich anguckt, für die ist es nicht mehr ganz klar, ob das Türken oder Deutsche sind, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Und die sehen Deutschland als ihre Heimat. Und die vierte Generation wird wieder eine andere Symbiose zum Vorschein bringen. Das bedeutet, mit jeder Generation wird die Annäherung besser stattfinden. Mit jeder Generation wird die Integration besser stattfinden. Nur muss man uns diese Zeit geben. Das geht nicht von heute auf morgen, weil wir sind Menschen, gehen nicht ständig reflektiert durch die Gegend und überlegen, was ist denn jetzt nun Türkisch, was ist denn jetzt nun Deutsch und was könnte ich besser machen. Darüber sind wir uns doch gar nicht bewusst. Also man muss sich erstmal hinsetzen und sagen, ja, okay, was ist denn so türkisch an mir? Was ist denn so schlecht daran oder was ist so gut daran? Und daher bin ich mir sicher, dass es sich irgendwann normalisieren wird. Ob ich das jetzt noch mitkriege, weiß ich nicht. Aber für meine Enkelkinder sage ich, ich habe ja schon eine gute Entwicklung durchgemacht. Ich habe ja schon mitgekriegt. Zu meiner Zeit hat mir die Berufsberaterin gesagt, nee, Sie kriegen doch nirgendwo eine Ausbildung mit Ihrem Kopftuch. Ich meine, sowas hört sich keiner mehr, also ich hoffe, weniger Mädchen hier in Berlin an. Ich habe mir das noch angehört. Ich habe mir angehört, du kriegst die gymnasiale Empfehlung nicht, du trägst ein Kopftuch, du schaffst das Gymnasium nicht, du trägst ein Kopftuch, du schaffst doch das Abi nicht, du trägst ein Kopftuch. Und heute hört sich meine Tochter an, ach, du bist doch Deutsche. Also da ist schon ein Wandel. Da ist schon viel passiert und da wird noch viel mehr passieren. Und das geht aber auch nur, wenn wir halt in der Gesellschaft präsent sind und zeigen, ey, auch als Muslima bin ich eine ganz normale Frau und kann arbeiten und meine Absicht ist überhaupt nicht, dich zu islamisieren. Ich bin ganz zufrieden, wenn ich selber meine Religion praktizieren darf und mehr habe ich nicht vor. Und meine Erfahrung ist auch auf Arbeit, genau das wird auch anerkannt. Mich sieht man auf Arbeit nicht als die Frau mit Kopftuch, sondern als die gütige Pädagogin, die ihre Arbeit hoffentlich gut umsetzt.
Ja, du schilderst es eigentlich ganz schön, und zwar diese ganze Entwicklung einer Gesellschaft, das heißt der soziale Wandel, der stattfindet, weil letztendlich die Werte, die ja auch hier in Deutschland irgendwann mal manifestiert wurden, hat ja einen geschichtlichen Hintergrund. Und wenn jetzt Muslime nach Deutschland kommen oder wo auch immer, die bringen ja neue Mentalitäten, neue Werte mit, die irgendwann mal auch zur Normalität in Deutschland oder woanders eben mit Sicherheit eben dazugehören wird. Und die Angst der Leute vor einer Islamisierung Deutschlands sind so oder so von den Menschen, die diese, wenn es eine geben sollte, so oder so nicht mehr mitbekommen werden. Das ist der Grund, wo ich mir denke, hey, die Welt hat sich doch schon immer gewandelt. Wir gucken mal einfach weltweit, wo früher vielleicht Atheismus geherrscht hat, danach das Christentum oder danach wurden es Muslime oder danach wurden sie Christen. Und der Wandel ist ja nicht aufzuhalten. Und ich sage jetzt für uns Muslime in Deutschland oder allgemein für das deutsche Volk, wenn die Muslime hier präsent sind, die Werte, was die Muslime hier in dieses Land gebracht haben, werden auch irgendwann mal dazu gehören. Da kommen wir nicht drum herum. Sprich, die werden auch irgendwann mal im Bundestag vertreten sein müssen, weil das geht ja gar nicht anders. Wenn man hier von einer christlich-jüdischen Tradition spricht im Jahr 2020, dann wird man vielleicht in 2080 auch von einer christlich-jüdisch-muslimischen Tradition sprechen müssen, weil die Muslime gehören mittlerweile auf alle Fälle auch zu Europa.
Ich sehe das genauso. Wir sind hier und wir werden über Nacht nicht weggehen. Und es ist nicht schlimm, dass wir hier sind. Das bedeutet, die Angst vor der Islamisierung des armen Landes, nehmen wir sie ernst. Nehmen wir sie ernst, dass sie uns als eine Bedrohung sehen und sagen, wir haben tolle Werte und die bringen komische Werte mit rein. Okay. Aber auch ohne, dass Muslime hier sind und ihre Werte mit hineinfließen lassen, ist durch die Globalisierung es überhaupt nicht mehr zu stoppen, dass eine kulturelle Entwicklung nicht stattfinden wird. Die Geschichte zeigt uns, dass es immer im Wandel war, sich immer fortbewegt hat und sich immer geändert hat. Deutschland ohne Ausländer würde in 50 Jahren sich trotzdem ändern. Jetzt ist die Frage, ist es so schlimm, wenn es einen muslimischen Einfluss da gibt? Haben wir denn nur schlechte Werte? Natürlich ist es so, dass es nicht nur positiv geben kann. Es gibt positive und negative Einflüsse. Und da muss man gucken, gibt es die, weil diese Menschen quasi Muslime sind? Oder gibt es die, weil es leider zur Menschheit dazugehört, dass wir nicht nur positive Eigenschaften haben? Überall auf der Welt gibt es Menschen, die halt auffallen, die sich so benehmen, als seien sie nicht gut erzogen, die psychische Probleme haben, die geistige Entwicklung nicht so toll ist. Und das gehört zum Menschsein dazu. Und wir können nicht selektieren und sagen, wisst ihr, in Deutschland wollen wir jetzt nur die besten Facharbeiter mit einer gesunden geistigen Entwicklung und am besten noch sehr hochintelligent. Das wäre ja eine andere Form der Diskriminierung.
Ja, es ist eigentlich sehr gut geschildert. Also ich hörte ja wirklich auch gerne zu. Und diese Entwicklung, das heißt diese soziale Entwicklung, die kein Politiker und niemand von uns aufhalten kann. Ich denke generell, das sage ich auch, ich erziehe meine Kinder auch so. Ich erziehe meine Kinder, dass ich sage, hey, die Vielfalt gehört zu uns. Nach der Globalisierung ist das nicht aufzuhalten. Das heißt, wir müssen lernen, mit Andersartigkeit umzugehen. Das heißt, in erster Linie müssen wir sie verstehen. Will der überhaupt was Böses von mir oder will er mir was Böses antun? Wenn es nicht der Fall ist, dann soll er doch denken und glauben, was er möchte. Ich meine, warum hat man ein Problem damit? Warum so muss ich eine Andersartigkeit nicht mögen oder gar hassen, wenn sie mir doch selbst nicht schadet? Und das ist die Frage, die ich Nicht-Muslimen stelle. Schadet es dir, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt? Schadet es dir, wenn ein Mann ein Bart trägt? Schadet es dir, wenn er fastet oder fünfmal Richtung Mekka betet? Ich verstehe manchmal diese Ängste nicht. Aber ich sagte ja vorhin schon, die Ängste werden ja geschürt, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und ich denke so oder so, dass Islamophobie Hochkonjunktur hat und das lässt sich wirklich sehr gut verkaufen, sprich mit Stimmen in der Politik oder in Literatur oder vielen Bereichen. Aber was die Zukunft bringt, das wird das Volk entscheiden und kein Politiker. Deswegen appelliere ich an jeden Einzelnen, egal Muslim oder Nicht-Muslim, einfach wirklich die Ängste, die Vorurteile, was man hat, versuchen beiseite zu legen und aufeinander zugehen, weil mit der Angst in der Brust lebt sich's einfach nicht schön. Wir Muslime gehören dazu und ich denke, das muss jeder mittlerweile begreifen. Und wir gehören nicht dazu, weil wir sagen, hey, wir wollen euer Sozialsystem hier ausbeuten. Überhaupt nicht. Also ich gehöre zu der Generation, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, ich hatte ja gar keine Wahl. Ich bin gar nicht hierher gekommen. Das heißt, ich war schon immer hier. Und das tut man ja auch zum großen Teil nicht berücksichtigen. Auf der anderen Seite, wenn ich das so nennen darf. Und ich denke, auch was Flüchtlinge betrifft, darüber hatte ich ja schon einen Podcast. Das sind ja Flüchtlinge, die zum größten Teil hergekommen sind aus der Not heraus. Die sind nicht hergekommen, um eben Deutschland auszubeuten. Und wozu haben wir denn ein Gesetz hier? Jemand, der sich eben nicht den Gesetzen nach verhält, dem steht es frei, der kann das Land wieder verlassen. Deswegen, ich langsam, dass wir zum Schluss kommen. Normalerweise pflege ich es so, dass ich zum Schluss auch eine Frage stelle, aber wie gesagt, du hattest ja auch alles sehr schön, Mashallah, beantwortet. Dennoch, wenn du möchtest, einen Schlusssatz zu sagen, sprich eine Botschaft an uns, weil das Kopftuch ist von der Frau getragen und nicht vom Mann. Dennoch ist es ein islamisches Thema und Muslime müssen sich damit beschäftigen. Würde ich noch gerne von dir einfach eine letzte Botschaft, was dieses Thema betrifft, die du an die Welt veröffentlichen möchtest.
Ja, danke, dass ich das auch jetzt so machen kann. Es ist mir nämlich wichtig, ernst genommen zu werden in meinen Bedürfnissen, so wie ich andere ernst nehme. Und das bedeutet, dass man mich nicht so behandelt, als wäre ich unmündig darüber zu entscheiden, nach welchen Werten ich mich richten möchte, dass es genauso in Ordnung ist, wenn ich sage, ich entscheide für mich, dass ich religiöse Gebote für voll nehme, ernst nehme und dass man die fünf auch mal gerade stehen lassen kann, quasi, indem man sagt, okay, das ist für dich dann halt so. Für die muslimischen Schwestern, die sich noch nicht so trauen, kann ich nur sagen, ihr habt nicht die Verpflichtung, jeden eine Rechenschaft abzugeben. Ihr habt nicht die Verpflichtung, es jedem recht zu machen. Versucht einfach, euer Ding zu machen und nicht aufzugeben. Und leider ist es nun mal menschlich, dass man diskriminiert wird, egal mit Kopftuch oder einer anderen Auffälligkeit oder anderen Andersartigkeit. Am besten ist, ja, lächeln und sagen, ach, wird schon. Und weitermachen.
Also, liebe Gül, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Mühe. Ich denke, dass wir alle davon profitieren werden. Und der Beitrag, den wir jetzt hier leisten in diesem Podcast, insbesondere du, weil du dich ja zur Verfügung gestellt hast, ich denke, aus deinem Leben kann man wirklich sehr viel Lehren ziehen, weil von Kindheit an selbst entschieden, ein Kopftuch zu tragen, in das hohe Alter sozusagen durchgekämpft und jeden Widerstand gebrochen und erfolgreich und selbstbewusst trägst du es, man hört es ja heraus. Und du wurdest sogar von der Gesellschaft auch angenommen. Du bist ja in der Kita tätig und von deinen Arbeitskollegen und von Chef oder Chefin bist du ja vollends akzeptiert. Sprich, mit deiner Expertise, das heißt, du bist ein Mehrwert für die Gesellschaft. Und das ist der Punkt, wo ich sage, sieht in einer Kopftuch tragenden Frau nicht das Tuch, sondern seht in ihr einen Mehrwert für die Gesellschaft, den sie erst entfalten kann, wenn man sie auch lässt. Und das bedeutet, dass man sie von Kindheit an nicht davon abbringen soll, etwas zu sein oder etwas nicht zu sein, was sie eben möchte oder nicht möchte.
Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter. Denn Time for Kelima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime.